Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Opa hat mal gesagt, ein Prediger, der ist der Erste, der von seiner Predigt was zu essen bekommt. Und so habe ich mich gestern oder die Tage vorbereitet. Und ich muss sagen, und das ist mein Hinweis zuallererst, die Predigt wird nicht leicht. Die Predigt wird kritisch, weil ich als Prediger habe gemerkt, dass es mich selber kritisch hinterfragt hat. Und ich finde, wer heute gekommen ist, vielleicht eine leichte, sanfte Prise zu bekommen, dem kann ich leider sagen, ich habe das leider nicht dabei. Mich hat es selber sehr herausgefordert und ich möchte das so weitergeben, wie es mir einfach aufs Herz gelegt worden ist. Mein Gebet ist es heute Morgen, und ich meine es ernst, mein Gebet ist es, dass wir als Gemeinde, dass du und ich, dass wir eine neue Sehnsucht bekommen. Eine Sehnsucht nach Gott. So wie es Shirelle gebetet hat, vorhin hinten, als wir zusammen gebetet haben. Eine Sehnsucht, Gott wieder neu zu begegnen. Aber darüber hinaus, es soll eine Sehnsucht sein, dass wir endlich mal wieder begreifen, dass Gott uns liebt. Ich bin der Überzeugung, wenn einer das wirklich begriffen hat, Gott liebt mich, es wird dein Leben verändern. Von Grund auf. Nun, es ist mein Gebet, weil ich schaffe es nicht. Und ich bitte darum und ich bete darum, dass der Heilige Geist meinen Mangel ausfüllt. Ich möchte die Predigt beginnen mit zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer bist du? Wer bist du? Also nicht, welches Geschlecht, welchen Beruf, welches Alter. Ich frage dich, wer bist du? Wer bist du, wenn alles um dich herum mal weg ist? Wer bist du wirklich in deinem Herzen? Was macht dich aus? Was ist deine Identität? Und ich möchte die Antwort gleich geben, so wie es bei Jesus, so wie Gott es zu Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an ihm. Und die Antwort, die zweite Frage ist eigentlich, glaubst du, dass Jesus dich liebt, so wie du bist? Glaubst du wirklich, dass Jesus dich liebt, so wie du bist und dass er Freude an dir hat? Ich weiß nicht, wer das so einfach beantworten kann. In Römer heißt es, in Römer 5, da heißt es zum Beispiel, die Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Oder in Römer 8, nichts wird mich von seiner Liebe trennen. Im 1. Johannes, Gott ist Liebe. In Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe dadurch, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. So viele Stellen voller Liebe, und ich denke und ich bin überzeugt, dass wenn wir als Menschen begreifen, Gott liebt mich so, wie ich bin und er hat Freude an mir, wird es mein Leben verändern. Und wenn jetzt jemand hier sitzt und zweifelt, ich kann dich beglückwünschen, du bist in guter Gesellschaft. Ich habe auch Zweifel, das zu glauben. Wir lesen in Philipper 3 sogar, da heißt es, da schreibt Paulus, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, selbst erfahren an mir. Aber er schreibt weiter, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Selbst Paulus erklärt, er hat noch nicht alles verstanden. Er ist noch nicht durch mit dem ganzen Thema. Gott liebt mich so, wie ich bin. Und es wird mein Leben verändern. Und ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die schon weiter sind wie ich. Menschen, die das erlebt haben. Und diese Menschen hinterlassen einen Geschmack. Und der Geschmack ist, die kennen Gott, wie ich ihn noch nicht kenne. Und ich habe mal so einen Menschen kennengelernt. Ich möchte kurz darüber berichten. Es war meine erste Geschäftsreise nach London. Ich war sehr aufgeregt. Und ich wollte, bevor ich dann an den Tag, am Montag, dahin gehen musste zu dieser Firma, bin ich nach London noch gegangen und ich wollte in die Gemeinde dort gehen, Hillsong. Das war vor 7, 8 Jahren. Ich habe gesagt, ich mache mir mal selber ein Bild, wie es dort abläuft. Und ich habe dann bei Freunden übernachtet, bei Bekannten. Es war die Schwester von Jürgen, die haben das damals arrangiert. Ich bin hingefahren und habe dann bei denen übernachtet. Am Abend, ich komme an, ich wusste nichts davon, war auch ein Ehepaar aus Amerika da. Und ein Mann, der mit denen mitgeflogen ist. Wir haben uns dann kennengelernt am Abend. Wir haben dann, ich weiß es bis heute noch, Chili con Carne gegessen mit Reis. Sehr duftend. Und wir haben dann über Gott und die Welt gesprochen. Das Ehepaar war ein Pastoren-Ehepaar. Der Mann, der war zwar aus Amerika, aber gebürtig aus, ich glaube, Saudi-Arabien. Und das Besondere an dieser Begegnung, die mir bis heute noch so in Erinnerung war, ist, dieser Mann, ich kann es gar nicht beschreiben, dieser Mann, der hatte etwas, wo ich gemerkt habe, er hat Gott und Jesus erlebt, wie ich es nicht kannte. Auf eine Art und Weise, die um so ein Vielfaches höher war. Und wir kamen ins Gespräch und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er war Moslem. Er war nicht nur Moslem, er war wie Paulus, er war ein Radikaler. Er hat die Christen verfolgt. Wenn ich mich nicht irre, war er sogar ein Salafist, in diese Richtung. Er hat dann irgendwas angestellt, kam ins Gefängnis und er hat gesagt, ich habe Jesus ist mir begegnet im Gefängnis, leibhaftig. Und das hat ihn von komplett umgedreht. Nun, das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen fantastisch, aber wir hören diese Geschichten öfters, wo Jesus Moslems begegnet im Traum oder auch tatsächlich. Und man merkt es daran, dass diese Menschen ihr Leben radikal ändern. So radikal, wie sie vorher waren, so radikal werden sie auch später, aber in der Liebe. Und wahrscheinlich war das auch das Kennzeichen von diesen Menschen. Er war so dabei, er hat so eine Aura von Heiligkeit ausgestrahlt. Ich kannte das nicht. Er hatte so eine Liebe, er wusste, er ist geliebt. All diese Eigenschaften, von denen ich vorhin erzählt habe, Gott liebt mich so, wie ich bin und er hat Freude an mir. Dieser Mensch, der hat es so ausgestrahlt. Ich bin nach Hause geflogen damals und es hat mich beeindruckt. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 14, ohne Heiligung können wir Gott nicht sehen. Ohne Heiligung, das heißt, wir müssen uns irgendwie auf den Weg machen, heilig zu werden, um Gott zu begegnen und aus dieser Begegnung heraus passiert etwas mit unserem Leben und es hat Auswirkungen auf andere Menschen. Ja, und so machen wir uns auf den Weg der Heiligung. Wir lesen mehr Bibel, wir beten, wir gehen in die Gemeinde, wir spenden, wir sind diszipliniert, wir sind gehorsam. All das machen wir und es sind gute Sachen. Und wenn wir ehrlich dabei sind, bemerken wir folgende Dinge. Ja, es gibt moralische Verfehlungen in unserem Leben. Ja, es gibt Süchte, auch unter Christen. Es gibt Zwänge. Es gibt verletzte Persönlichkeitsstrukturen. Es gibt Verletzungen aus der Kindheit. Es gibt viele Dinge, die wir erleben, die nicht gut sind und die uns auf dem Weg der Heiligung, der Heilige Geist uns bewusst macht. Aber, und hier kommt ein großes, großes Aber, solange wir Gott immer nur als Problemlöser suchen, solange Gott nur unser Problemlöser ist, verlassen wir den Weg der Heiligung und wir betreten den Weg der Selbstverbesserung. Wir werden nur ein Stückchen besser. Wir versuchen uns ein Stückchen besser zu machen. Ja, Rauchen ist nicht gut oder Pornografie, das mit Alkohol oder mit meinem Charakter, das muss ich wieder in den Griff bekommen. Dann betet man und dann versucht man wieder diesen Weg, diese Heiligung zu betreten. Das Problem ist aber, man verbessert eigentlich nur sich selber stückchenweise. Wir lesen zu Recht, ja, werft alle eure Sorgen und eure Nöte auf mich. Das ist richtig. Aber hier ist ein fundamentaler Unterschied. Werfe ich meine Sorgen auf Jesus, weil ich ein geliebtes Kind bin? Oder werfe ich meine Sorgen nur um mich zu verbessern, weil in der Gemeinde ist es halt besser oder als Christ darf man halt nicht so. Es ist ein fundamentaler Unterschied. Ich weiß nicht, versteht ihr das ungefähr? Zumindest meine Oma. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich meine Sorgen oder auf den Weg der Heiligung gehe. Und das Problem ist, wenn ich das mache, nicht als geliebtes Kind, sondern um mich selbst zu verbessern, dann kann es sogar entstehen, dass ich einen Rechtsanspruch aufbaue gegenüber Gott. Einen Rechtsanspruch, dass er mir jetzt helfen muss, weil ich gebetet habe, gefastet habe, weil ich so über Dinge gekämpft habe und jetzt das nicht mehr mache. Ich lese euch ein Beispiel aus Jesaja 58. Achtung, da sagt Gott selber: Sie rufen Tag für Tag nach mir. Sie fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern in den Tempel, in die Gemeinde. In meine Nähe wollen sie, weil sie sich für ein frommes Volk halten. Ja, Halleluja. Das nach den Geboten seines Gottes lebt. Und jetzt Achtung, darum, weil sie alles gemacht haben, fordern sie von mir auch ihr wohlverdienten Recht ein. Was ist das für ein Volk, das fromm lebt, alles einhält und dann zu Gott kommt und wir fordern von dir jetzt aber etwas dafür in Gegenleistung? Warum siehst du nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Was sagt Gott dazu? Ihr fastet zwar, ihr macht all diesen frommen Humbug, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr, ihr schlagt mit roher Faust zu. Und wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Das ist ein Beispiel, wie Menschen all fromme Dinge tun und dann zu Gott kommen: Ja, jetzt war ich in der Gemeinde, jetzt habe ich die Predigt vorbereitet, jetzt habe ich schon die Zähne zusammengebissen, Herr, bitte segne jetzt aber auch das. Man macht so eine innerliche Rechnung auf, unbewusst. Auch ich mache das. Man kommt dann hin und sagt: Ja, ich lebe doch jetzt gut, auch moralisch. Jetzt habe ich ein Problem hier. Herr, jetzt bist du dran. Zeig mir, dass du gut bist. Du bist ein guter Gott. Du liebst mich doch. Zeig mir, dass du gut bist. Es geht sogar noch schlimmer. Wenn du gedacht hast, das ist schon, naja, es geht noch schlimmer. In Hesekiel, Vers 14, da lesen wir, da kommen die Elite des Volkes und sie sagen: Wir werden glücklich und in Frieden leben. Und Gott sagt: Doch es gibt keinen Frieden. Mein Volk hat eine dünne Schutzwand aus losen Steinen aufgeschichtet und ihr, die Führer, ihr habt weiße Farbe darüber gemacht, als sei es eine feste Mauer. Ihr Schönfärber, eure Wand wird einstürzen. Und dann sagt Gott in Hesekiel 13: Ich, der Herr, sage euch noch einmal, mein Zorn über euch ist gewaltig, darum schicke ich Sturm, Regen, Hagel. Ich reiße die Wand ein, die ihr so schön angemalt habt. Ich lasse sie zu Boden stürzen. Ihr Fundament wird bloßgelegt. Das heißt, Gott in Hesekiel, das sind diese ganzen frommen Leute, die bauen ihre schöne fromme Wand an und die pinseln die sogar noch weiß an, damit jeder, der kommt und sagt: Mensch, das ist aber eine fromme, schöne weiße Mauer. Der lebt richtig wie ein richtiger guter Christ. Der geht in die Gemeinde, alles super schön. Und Gott sagt: Dein Fundament ist schlecht. Dein Fundament ist schlecht. Er reißt diese Wand ein und er sagt sogar noch schlimmer: Ihr sollt damit sogar untergehen, mit dieser eingerissenen Wand. Was ist denn eigentlich unser Grundproblem? Warum fallen wir denn so oft auf dem Weg der Heiligung? Warum erleben wir diese Freiheit nicht, dass Gott uns liebt, so wie wir sind? Warum erleben wir das im Herzen nicht? Ich habe dazu Hilfe von einem Buch mir genommen, das heißt der Typ heißt Dr. Lawrence Crabb. Das Buch heißt Glück suchen oder Gott finden. Der Untertitel ist auch interessant: Unterscheidungshilfen in der Welt des Kuschelchristentums. Wie jedes Buch muss man jedes Buch kritisch lesen, aber es hat mir geholfen, und zwar auf dieses Grundproblem, das wir haben, zu stoßen. Was ist eigentlich das Grundproblem, warum wir auf dem Weg der Heiligung fallen? Der erste Punkt ist: wir zweifeln im Herzen, dass Gott am Ende des Tages wirklich gut ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber am Ende des Tages, wir gehen arbeiten, wir leben unser Leben und irgendwie: Gott, ich muss es jetzt selber machen. Wenn es mir schlecht geht oder wenn ich was brauche, komme ich mal wieder. Aber ich weiß nicht, ob du es wirklich gut meinst mit meinem Leben. Ich kann mich nicht komplett dir hingeben. Wir zweifeln an Gott, ob er uns wirklich liebt. Wir haben Angst, dass er es vielleicht doch nicht so gut meinte. Wir haben Angst, dass ich vielleicht, wenn ich mein ganzes Leben ihm gebe, dass ich vielleicht in Bangladesch lande als Missionar. Und das Schlimme sogar ist, wir werden wütend. Wir werden wütend darüber, über all die Schmerzen, die wir in unserem Leben erlebt haben, die Gott eigentlich hätte verhindern können, weil er ja gut ist. Wir zweifeln, wir haben Angst und wir werden wütend. Es ist wie bei Adam und Eva, wo die Schlange sagt, im Grunde genommen, meint es Gott wirklich gut mit dir? Bist du dir da ganz sicher, dass dieser Gott dich wirklich, dass er alles für dich bereithält? Und weil wir uns eigentlich diesem Grundproblem, nicht unseren moralischen Verfehlungen, unseren Grundproblem, dass wir an Gott zweifeln, weil wir uns diesem Grundproblem nicht stellen, passiert Folgendes. Mit der Zeit erleben wir Gottes Kraft nicht mehr in unserem Leben. Wir erleben Gottes Kraft nicht mehr in unserem Leben und dadurch erleben wir eigentlich Gott selbst nicht mehr. Ich möchte dazu eine interessante Stelle lesen aus 2. Timotheus 3. Sei dir darüber im Klaren, schreibt Paulus an Timotheus, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit wird. Und er beschreibt, wie die Menschen sein werden, Christen. Und sie werden vom Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einem frommen Anschein, die Mauer, sie geben sich zwar einem frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen können, ein heiliges, davon wollen sie nichts wissen. Das ist das, was passiert. Wir erleben diese Kraft Gottes nicht mehr, weil wir eigentlich diesem Grundproblem, diesen Zweifel, der in uns nagt, meint es Gott wirklich gut mit uns, dass wir davon weglaufen. Nun, wie schaffen wir es nun, das Grundproblem, wie schaffen wir uns, diesem Grundproblem zu stellen? Wie schaffen wir es eigentlich, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Und wie schaffen wir es vor allem, endlich mal zu begreifen, dass Gott uns liebt, so wie wir sind? Erstens, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Man schafft es nicht durch Willensanstrengung, durch mehr Beten, man schafft es nicht. Zweitens, echte Liebe zu Gott ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er ist es, der diese Liebe in uns, der diesen Wunsch, diese Sehnsucht überhaupt weckt. Und drittens, und das finde ich am schlimmsten, wir verschwenden unser Leben zu gerne mit den Alternativen. Die Alternative dazu, dass wir geliebt werden, ist dreifach. Jesus, 30 Jahre alt, bei der Taufe kommt die Stimme aus dem Himmel und das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus ist 30 Jahre alt. Was hat er bis dahin gemacht? Nichts. Welche Wunder? Keine. Kennt ihn jemand? Nein, er ist ein Niemand. Er hat nichts gemacht, er ist niemand. Und was sagt Gott zu ihm? Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Er hat nichts gemacht. Er ist einfach geliebt. Was passiert danach? Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt und der Teufel versuchte ihn 40 Tage und 40 Nächte. Jesus war sehr hungrig, er hat dann gefastet. Und ich möchte nicht darüber jetzt reden, was Jesus antwortet an Bibelstellen. Ich möchte darüber reden, welche Alternativen uns die Welt, der Teufel anbietet, anstelle geliebt zu sein. Welche Alternativen gibt es denn? Die erste Alternative, die angeboten wird, ist, da trat der Versucher, ich lese aus Matthäus 4, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, grammatikalisch bedeutet das eigentlich umgekehrt, weil du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Interessant, der Teufel sagt nicht, dann mache die Steine zu Brot. Das steht auch nicht, mach's irgendwie. Hier steht ein starkes Wort, befehlen. Er soll etwas tun. Und die Alternative zu, ich bin geliebt, die Alternative heißt, ich bin, was ich tue. Ich leite meinen Wert ab von meinem Erfolg, das, was ich erreiche. Und Menschen, die erfolgreich sind, stehen in der Gefahr, ihren Wert abzuleiten von dem, was sie erreicht haben durch ihre Leistung. Was hast du bisher erreicht? Was hast du bisher eigentlich geleistet? In der Schule, in der Gemeinde? Die Sachen an sich sind gut. Man kann Dinge leisten. Man kann eine Firma gründen. Man kann Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, in der Familie. Das sind alles gute Sachen. Aber sobald ich anfange, von diesem Geliebtsein wegzukommen, lebe ich in dieser schlechten Alternative. Und das ist das, was der Teufel uns anbietet. Mach einfach dein Ding. Befiehl, mach. Und dann bist du etwas wert. Die zweite Alternative bietet er uns an. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches, ganz oben, wo alle Menschen ihn sehen konnten. Und er sagt zu ihm wieder, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, und der Teufel kennt die Bibel sehr gut, er zitiert, dann kommen die Engel und fangen dich auf. Und ein Happy End. Alle sehen das. Hier steht auch wieder ein starkes Wort. Hier steht nicht, der Teufel sagt nicht, dann lass dich herunterfallen. Passiv. Sondern dann stürze dich hinunter. Theatralisch. Und dann passiert etwas. Dann kommen die Engel und fangen dich auf. Was ist die Alternative? Ich bin, was andere von mir denken. Die denken, oh, das ist ein guter Prediger. Ich bin ein guter Musiker. Ja, bin ich auch. Ich bin ein guter Vater. Es ist so wichtig, was andere von mir denken. Und wenn ich davon dann meinen Wert ableite, lebe ich meine Alternative. Und davor ist kein Mensch gefeit. Jeder möchte gerne eigentlich beliebt sein. Jeder möchte gerne, dass man sagt, Mensch, ah, der sieht toll aus, die sieht toll aus. Das hat sie toll gemacht. In einem Film von Al Pacino, da endet der Film mit einem Zitat. Und Al Pacino spielt da den Teufel und der letzte Satz des Filmes ist, Eitelkeit ist meine Lieblingssünde. Wir wollen so gern gesehen werden und dann, ah, das tut so gut, wenn andere sagen, Mensch, hast du so toll gemacht. Der Punkt ist, wahre Freiheit hast du dann, wenn du anderen Menschen nichts mehr vormachen musst. Wenn du vor Leuten stehen kannst, vor deiner Familie und einfach du selbst sein kannst. Und das geht aber nur, wenn du erkannt hast, du bist geliebt. Wenn nicht, dann lebst du in dieser zweiten Alternative. Und ich komme zur dritten Alternative. Und die kennen wir vor allem in Deutschland sehr gut. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg. Interessant übrigens, dass der Teufel Jesus mitnehmen kann. Der Teufel kann Jesus mitnehmen in diese Versuchung hinein. Was bedeutet das für uns? Der Teufel auf einen sehr hohen Berg. Er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und alle Herrlichkeiten. Und dann sagte er, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Auch hier wieder, da heißt es nicht, wenn du niederkniest, wenn du mich anbetest. Hier steht auch wieder ein starkes Wort, wenn du dich niederwirfst. Interessant, der Teufel hat immer diese Extreme, die uns dazu bewirken sollen, diese Alternativen zu leben. Und die Alternative, die dritte heißt, ich bin, was ich habe, meine Reiche. Das bin ich. Alles, was ich besitze, davon leite ich meinen Wert ab. Habe ich mehr, ein tolles Auto, mehrere Häuser, dann bin ich mehr wert. Und die Frage, die sich dahinter dran verbirgt, ist, worauf baust du eigentlich deine Sicherheit in deinem Leben? Dein Erbe, deine Aktien, dein Körper, deine Follower. Das ist alles Besitz, das ich habe. Und ich kann meinen Wert, ach wie toll bin ich, davon ableiten. Ich habe gesagt, wie schaffen wir es eigentlich wieder zu erfahren, dass Gott uns liebt? Wir schaffen es nicht. Es schafft nur der Heilige Geist, diese Liebe zu kreieren. Und wir leben zu oft in diesen Alternativen. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir denn endlich diesen ersten Schritt? Und ich möchte fast schon zum Ende kommen. Wie kann ich den ersten Schritt machen, weg von diesen Alternativen? Wie kann ich den ersten Schritt machen, weg von den ganzen Selbstverbesserungen, so fromm sie auch sein mögen? Wie kann ich den ersten Schritt machen, hin zu Gott, zu der bedingungslosen Liebe? Und ich möchte dazu etwas aus diesem Buch lesen. Wir dürfen wissen, dass wir Gott finden werden. Achtung! Wir dürfen wissen, dass wir Gott finden werden, wenn wir glauben, dass er gut ist, ganz egal, was auch geschieht. Wir dürfen wissen, dass wir Gott finden, wenn wir glauben, dass er gut ist, ganz egal, was auch geschieht in meinem Leben. Weder Flugzeugabstürze oder andere Tragödien, bei denen geliebte Menschen ums Leben kommen. Gott ist gut, auch wenn positive Befunde all unsere Träume zunichte machen. Gott ist gut, auch wenn unerwartete Arbeitslosigkeit jeden Gedanken an morgen zum Albtraum werden lässt. Das kann ich durchbuchstabieren. Gott ist gut, auch wenn ein untreuer Ehepartner mir das Herz bricht. Gott ist gut, auch wenn aufsässige Kinder, die uns vor unvorstellbaren Schmerzen bereiten, auch Zweifel an uns selber hervorrufen. Gott ist gut, auch wenn Arbeit, die mit hoher Anforderung an uns kommt oder deren Hektik sogar gesundheitsschädigend ist. Gott ist trotzdem gut. Gott ist gut, auch wenn ich Kämpfe mit Selbsthass habe. Gott ist gut, auch wenn ich Erinnerung an Missbrauch habe. Gott ist gut, auch wenn persönliches Versagen auch die letzte Hoffnung zunichte macht. Gott ist gut in schwierigen Entscheidungen, die in jedem Fall gravierende Nachteile für mich bringen. Und Gott ist gut, auch wenn ich ein überwältigendes Gefühl der Einsamkeit habe, das die Seele umgibt wie ein dichter Nebel. Es ist nicht einfach, in solchen Situationen tatsächlich zu sagen, Gott ist gut. Und die Situationen sind nicht gut. Aber Gott ist gut. Wenn ich meinen Blick über diese Situation hinweg mache zu Gott und sage, ich möchte jetzt nicht auf diese Probleme schauen. Es geht nicht darum, die zu verdrängen, aber ich schaue trotzdem auf Gott. Ich suche Gott nicht, um Probleme zu lösen, sondern ich suche Gott um Gottes Willen. Was passiert, wenn ich Schritt für Schritt diesen Weg beschreite und Gott kennt und weiß um meine Sorgen, er weiß um meine moralischen Verfehlungen, um meine Süchte und meine Zwänge, er weiß das alles. Aber eins will er sehen, dass wir ihn suchen von ganzem Herzen. Und wir wissen, wir sind in guten Händen, wir sind gehalten von dem lebendigen Gott, der diese Erde gemacht hat. Dann kann er auch mich halten mit meinen Problemen. Und was passiert in dem Moment, wo ich das erlebe? Es passiert eine neue Priorisierung in meinem Leben. Es geht nicht mehr um mich und meine Probleme. Es geht darum, Gott zu loben und Gottes Reich zu bauen. Und alles andere, auch die Lösung meiner Probleme, werden mir dadurch zufallen. Reiß die fromme, getünchte Mauer ein und lasst uns ein neues Fundament bauen. Das neue Fundament heißt, aus Zweifel werden Vertrauen. Gott ist gut. Aus Angst wird Freude. Denn ich weiß, auch im Tal der Todesschatten ist Gott mit mir. Ich weiß, in dieser Welt, da habe ich Angst, aber Gott ist mit mir. Und aus Wut wird Anbetung. Nicht, warum hast du das zugelassen, Gott, sondern ich danke dir, Herr, und ich weiß, dass alles zum Guten wird denen, die dich lieben. Alles. Ich möchte zum Schluss ein Gebet vorlesen und mit einem Zitat von Jesus selber schließen. In Habakuk 3, wahrscheinlich ein nicht so sehr gelesenes Buch, da heißt es, da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs an seinen Weinstöcken, der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, die Äcker bringen keine Nahrung, Schafe werden, wer versteht das? Keine Sau, wollte ich sagen, sage ich nicht. Das versteht keiner, das ist nicht die Sprache von heute. Und deswegen fand ich das so interessant, dass der Autor das übersetzt hat in unsere Sprache. Habakuk 3, für das Jahr 2021. Und ich bin alleine. Und ich kann in meiner Welt keine Freude finden. Und ich habe nichts, um meinen schmerzenden Wunden zu behandeln. Ich habe keine Arbeit. Ich hasse meine jetzige Arbeitsstelle. Niemand wärmt mich in der Nacht. Und ich habe nichts, was mir Sicherheit verschaffen könnte. Und jetzt kommt wieder Original Habakuk. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr, er ist meine Kraft. Er ist meine Kraft, die mein Leben verändert. Und ich schließe mit Johannes 14, Vers 21. Da sagt Jesus selber: Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und jetzt kommt's: Wer mich liebt, der wird meinen Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben, und ich werde mich ihm zu erkennen geben. Und in dem Moment, wie es bei meinem Bekannten war in London, wo ich diesem Jesus begegne, entsteht etwas, es verändert mein Leben von innen nach außen. Nicht von außen, nicht die moralischen Elemente bearbeiten mich, sondern es entsteht aus der Heiligung heraus, kommt der Heilige Geist und er sagt mir: Mensch, möchtest du nicht mit diesen Dingen aufhören? Lass uns das gemeinsam machen. Und er räumt in meinem Leben auf, und so habe ich das auch in meinem Leben erlebt. Und ich bin Gott dankbar, dass wir überhaupt diesem Jesus begegnen dürfen. Amen.